Auch an diesem Feiertag möchte ich euch grüßen und freue mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ich lade euch wieder ein, mit mir zu beten, für den Segen Gottes zu bitten, um den Segen zu erbitten. Und dann schlagen wir unsere Bibel auf und haben eine Stunde Zeit, heute miteinander durchs Wort Gottes wieder durchzugehen. Stehen wir auf dazu? Wer ein Gebet auf dem Herzen hat, darf es gerne sprechen. Amen. Auch ich möchte vom ganzem Herzen Danken sagen für diese Stunde, für diese Bibelstunde, in der wir die Bibel ganz ins Zentrum stellen und ganz allein. Wir wollen dein gutes, heiliges, herrliches Wort, das Evangelium lesen. Wir wollen es studieren, Herr, und um dich darin zu erkennen, deinen Willen darin zu erkennen, das ewige Leben darin zu erkennen, um zu dir zu kommen und von dir Kraft und Leben zu empfangen. Jesus Christus, gerade wenn wir diesen Abschnitt in 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 13 uns anschauen, der doch nicht so einfach ist, und so bitte ich dich, Herr, auch heute in unseren Herzen Verständnis, in unseren Herzen Klarheit. Vermagst du durch deinen Heiligen Geist deine Wahrheit zu bestätigen und in uns sie groß zu machen? Vermagst du uns das Wort in uns zu einer Frucht und zu einer bleibenden Frucht zu machen? Vermagst du das Gehörte auch ins Leben anzuwenden, Herr, dass es wirklich einen Bezug hat und dass wir dich verkündigen, nicht durch die Worte, sondern auch durch unsere Taten. So, das ist viel, was ich von dir erbitte, aber ich bitte nach deinem Willen. Und darum habe ich Hoffnung, dass du auch das Viele erhören wirst und dass du es uns schenkst. Ich danke dir dafür, Jesus. Alles das in deinem Namen, in deinem kostbaren Namen will ich bitten. Amen. Dann bitte ich euch, mit mir wieder Petrus aufzuschlagen. 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Vers 13 bis 17, sind, glaube ich, das sind 5 Verse, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden. Haben wir schon angefangen, haben uns da herangetastet und heute gehen wir eine Etage tiefer. Also, ich möchte euch bitten, mit mir zu lesen. 1. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 13. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn oder dem Statthalter und als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unvollständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Denkmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre. Liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Ehrt den König. Damit haben wir fast letztes Mal aufgehört und das hat einiges ausgelöst, habe ich so den Eindruck. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Abschnitt damit gerechnet für mich selbst, dass es mich sehr herausfordern wird. Nicht in dieser Weise, dass ich diesen Text für mich nicht in Anspruch nehmen möchte oder dass ich nicht glaube, was drin steht. Nein, sondern in der Weise, dass ich wusste, dass das Wort Gottes mich wieder überführen wird und mich korrigieren wird, mich tiefer in seine Wahrheit führt und auch an diesem Thema mir einiges vor Augen führen wird, wo ich eben kein Zeugnis bin. Ja, und ich wusste, okay, da muss ich hin und da muss ich durch und das ist okay. Ich dachte aber nicht, dass, wenn ich das halte, dass es bei uns auf Widerstand stoßen wird. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, das hinterfragt mich, sondern in dem Sinne, das passt mir nicht. Ja? Ich weiß es nicht. Es ist nicht so wie bei der Lehre der Erwählung, als wir darüber sprachen. Es ist eine andere Ebene der Auseinandersetzung. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ihr korrigiert mich, ihr verzeiht mir auch, wenn ich das so sage, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das macht was mit uns. Und man sagt, ja, wie? Und in anderen Zusammenhängen, als wenn man mich gefragt hat, was wir gerade in Bibelstunden machen, habe ich das gesagt. Ich sage, oh, ist aber schwierig. Ist schwierig. Der Obrigkeit und Staat und Unterordnung und dann ist schwierig. Ja, ist schwierig. Ist wirklich ein schwieriges Thema. Trotzdem, es ist ein biblisches Thema und wir wollen jetzt hier keine politische Stunde haben und keine Unterweisung darin, wie wir gute Politik treiben können, sondern wir wollen darüber nachdenken, was das Wort Gottes uns darüber sagt und was es uns lehrt. Und darum erinnere ich euch an zwei Dinge. Ganz kurz, Und was ich grundlegend wichtig halte, erstens, wir haben gelernt, dass wir Kinder des Gehorsams sind. Könnt ihr euch erinnern? Das heißt, das Kennzeichen unseres Wesens ist in Christus, wir sind Kinder des Gehorsams. Und Gehorsam gegenüber wem? Gegenüber unserem Herrn und gegenüber seinem Willen. Und wenn er uns seinen Willen offenbart, dann ist das hier auch ein Teil seines Willens. Also haben wir als Gehorsam Kinder dem zu folgen. Nicht aus Gesetzeswerken, nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir ihn lieben und weil wir dankbar sind, weil wir etwas erben werden und unser Auftrag hier in dieser Welt dieser ist. Also das ist das Erste, worauf ich euch hinweisen möchte. Wenn wir darüber nachdenken, geht es hier nicht um persönliche Meinung. Es geht nicht um, wie ich mich dabei fühle, wie ich es empfinde. Es gibt unter den Kindern Gottes Themen, die die Kinder Gottes nicht annehmen können, weil sie damit nicht klarkommen. Nicht, weil sie nicht in der Schrift stehen. Es gibt Christen, die sagen, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott die Welt richten wird, die ganze Welt. Und sie glauben an eine Allversöhnung. Warum? Weil in ihr Menschenbild und Gottesbild und in ihr Wesen einfach dieses Verständnis von einem richtenden Gott nicht hineinpasst. Obwohl es in der Schrift klar und deutlich steht. Und sie glauben an die Bibel, sie glauben an Jesus Christus und sie bekennen das und glauben an Gott. Aber an bestimmten Punkten sagen, ob das sich so verhielte. Ihr versteht, was ich meine? Und es gibt so bestimmte Themen, also ich möchte ihren Glauben nicht absprechen als Kinder Gottes, aber es gibt einfach Themen, die passen einfach nicht in meinen Kontext, nicht in meine Prägung, nicht in meine Vorstellung und dann tut man sich schwer, nicht in meine Erfahrung und dann, alles andere ist wunderbar, aber kommt man an solche Stellen, das dürfen wir nicht machen. Wir sind Kinder des Gehorsams und auch in diesen Punkten, wo es uns quer im Magen liegt, müssen wir der Schrift und dem Wort Gottes gehorsam gegenüber gehorsam sein. Das ist das Erste, was ich einfach nur positiv daran erinnern möchte, im Umgang mit diesem Thema. Das Zweite ist, was ist unsere herrliche Berufung? Ein heiliges Priestertum zu sein, oder? Das muss nicht so lange her gewesen sein, als wir das angeschaut haben. Wir haben eine Berufung als Priesterdienst, zum Priestern. Und was ist das Ziel? Was ist unsere Funktion? Was sagt Petrus, Kapitel 2, Vers 10, 9 und 10? Damit wir die Tugenden Gottes verkündigen. Versteht ihr? Das ist unsere Aufgabe. Die herrlichen, großen Taten des Evangeliums von Gott müssen wir verkündigen, bezeugen. Das ist unser Amt, unsere Berufung als Priesterdienst. Ich will euch kurz daran nochmal erinnern, ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich will nicht zu weit wieder zurückgreifen, aber wirklich als Erinnerung, was das bedeutet. Könnt ihr euch erinnern, oder ich will andersrum sagen, was ist der Zweck eines Priesters? Wozu hat Gott ein Priestertum geschaffen? Das erste Priestertum, das er geschaffen hat, er hat sich ein Volk erwählt. Er hat dieses Volk aus den Nationen ausgesondert, herausgeholt, zum welchem Zweck? 2. Mose Kapitel 19 sagt, ihr sollt mir ein Priestervolk sein. Ja, warum denn? Gott nimmt ein Volk heraus und sagt, ihr seid mir ein Priestervolk. Für wen? Für Gott? Und was ist die Aufgabe von den Priestern? Vor Gott für wen zu dienen? Für die Menschen. Die übernehmen eine gewisse Mittlerposition, oder? Sie lehren die Menschen oder im Fall die Völker, oder sollten sie die Völker lehren, was und auf welchem Weg man Gott nahen darf. Auf welchem Weg man Gott nahen muss. Welche Opfer und welche Vergebung und was alles notwendig ist, dass man überhaupt in die Gegenwart Gottes kommt und der Zorn Gottes nicht auf einem bleibt. Das war ihre Funktion. Das waren die Lehrer des Gesetzes. Die Lehrer des Weges in die Begegnung mit Gott. Und dieses ganze Volk Israel sollte diese Priesterfunktion einnehmen. Für wen? Für die Welt. Für die Völker. Aber sie haben versagt und was haben sie gebraucht? Selber ein Priesterdienst. Sie haben das nicht tun können, sie haben absolut versagt, haben sich golden Kalb gemacht, haben Gott verworfen, also Gott sagt, oh, ihr könnt kein Priestervolk für mich sein, also erwähle ich aus eurem Volk ein Stamm, das für mich einen Priesterdienst tun wird. Das ist der Stamm Levi. Und dieser Stamm hat auch versagt. Markus Klaus hat euch wahrscheinlich in Samuelbücher hineingenommen, in das Versagen der Priester. Und dann hat Gott einen wahren Priester geschickt, den Hohepriester, der nicht versagte und als Mittler in diese Welt gekommen ist, um den wahren Weg, die wahre Erlösung und ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes zu zeigen.
Und das ist der Weg. Und jetzt, wie hat Gott das Priestertum Levi ab? Was hat er mit denen getan? Was hat er mit dem Volk, mit dem Levi? Was hat das mit Christus getan? Er hat sie herausgeholt aus dieser Welt. Sie wurden zu Fremdlingen. Mussten sie zur Arbeit gehen, die Leviten? Warum? Die sollten diesen Dienst allein tun. Sie wurden abgesondert. An was für einen Dienst haben sie keinen Anteil gehabt? An was für einem Dienst haben sie keinen Anteil gehabt? An dem Dienst Judas. Und welcher Dienst war das? König. Sie durften keine Könige sein. Ist es euch klar, dass nach dem Alten Testament Könige und Priester zwei verschiedene Stämme hatten und dass man das nicht beides vermischen durfte? Und in dem Moment, wo irgendein Priester es anmaßte, sich ein politisches, königliches anzunehmen, er von Gott gerichtet worden ist. Ihr kennt so weit das Alte Testament. Das darf man nicht, das durfte man nicht. Sie waren für diesen Zweck abgesondert, die anderen für diesen Zweck. Und diese beiden Dinge waren getrennt. Ich behaupte, das hat einen geistlichen Sinn, das hat einen bildlichen Sinn. Als der Hohepriester, der einzige wahre Hohepriester auf die Erde wurde, er abgesondert wurde, sich Mensch geworden ist und diesen Dienst ausgeführt hat, nennt man ihn einen königlichen Priester, richtig? Und jetzt, hat sich Jesus in irgendein politisches Gefüge, in ein politisches Programm eingemischt, als er in diese Welt gekommen ist? Ist er hingegangen und sagt, okay, das, was wie ihr regiert, das passt nicht. Hat er das getan? Hat er irgendeine eine Anklage an die Politik der Juden und Israels getätigt? Zu keinem Zeitpunkt. Er hatte keine politische Agenda. Er hat keinen politischen Auftrag gehabt. Obwohl er wer war? König. Und als jedes Mal, indem man ihn diese Wahrheit versucht hat, gegen ihn auszuspielen, das haben die Juden getan, haben gesagt, oh, Pilatus, töte ihn, denn er bringt das ganze Volk auf, die Steuern nicht zu zahlen, denn er sagt, er ist ein König. Wie sie das verdreht haben, gell? Obwohl er gesagt hat, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. So haben sie es verdreht. Und was sagt er dem Pilatus? Ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Meine Jünger, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, was würden sie tun? Sie würden kämpfen. Sie würden auf die Barrikaden gehen. Eine Armee würde man zusammenstellen. Ein Programm ins Leben rufen. Man würde etwas tun. Wenn das Königreich oder das Reich, von dem ich König bin, von dieser Welt wäre, dann würden wir hier anders handeln. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Was sind wir von unserer Berufung? Ein königliches, heiliges Priestertum, richtig? Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Unsere Aufgabe in dieser Welt, ein Priesterdienst zu tun, und das ist ein Mittlerdienst zu tun. Was ist nicht unsere Aufgabe? Ein Königtum hier in dieser Welt. Wisst ihr warum? Weil dein und mein Königreich wo ist? Wenn das Königreich meines Herrn im Himmel ist, warum will ich ein irdisches aufbauen? Darüber lässt sich noch vieles sagen. Ich lasse es an dieser Stelle. Wir haben einen Auftrag, einen Priesterdienst zu tun, ein Zeuge zu sein. Wir sind ein Mittler. Ich will es so formulieren. Wir sind Priester für diese Welt und wir sind nicht Könige dieser Welt. So wichtig. Priester für die Welt, nicht Könige in der Welt und Könige dieser Welt. Wir haben keinen Regierungsauftrag, wir haben einen Rettungsauftrag. Und wisst ihr was? Diese beiden Dinge laufen oft konträr. Und wenn du beides machen willst, wisst ihr, wie schwierig das ist? Wir werden über diese Dinge nachdenken. Ich habe gehofft, ein, zwei Bibelstunden und wir sind da durch. Mir scheint, wir müssen noch ein bisschen genauer schauen. Es ist von der Wille Gottes, dass die menschliche Einrichtung das Gute loben und die Bösen bestrafen. Sie tragen das Schwert nicht umsonst, sagt die Schrift, gell? Okay. Wo ist die Gnade? Wo ist die Barmherzigkeit? Ich werde euch aufzeigen müssen, man kann sich nur für ein Schwert entscheiden. Entweder das Schwert Gottes oder das Schwert des Staates. Mit beiden ist schwierig zu kämpfen. Das ist konträr. Und darum hat Gott etwas anderes geschaffen. Wir werden darüber nachdenken. Und Petrus und Paulus lernen sehr, sehr klar. Aber was ich euch damit sagen will, ich will euch nur daran erinnern, was unsere Berufung ist. Und wenn wir diesen Text lesen, müssen wir verstehen, warum Petrus das schreit. Unsere Berufung ist nicht Teilhabe dieser Welt und Teilhabe dieser Regierung und Teilhabe dieser menschlichen Einrichtungen, Teilhabe dieser Welt zu sein, sondern wir sind für diese Welt da. Gott hat ein Volk abgesondert, wie damals Israel, und gesagt, ihr sollt mir ein heiliges Priestertum sein für die Nationen, damit sie, wenn sie euch anschauen, sagen, was ist das für ein großer Gott? Oder ich habe euch die Stelle vorgelesen, 5. Mose, Kapitel 4. Oh, das muss groß, das ist zum Zeugnis sein. Und ich möchte behaupten, doch so frech bin ich, dass nicht wenige Christen so leben und sich so engagieren, dass sie dieses Zeugnis niemals geben können. Man wird sie nicht für voll nehmen können, weil sie durch das, was sie tun, die Botschaft regelrecht ausradieren. Es harmoniert nicht, es passt nicht zusammen. Man kann nicht sonntags das Evangelium predigen und montags auf einem elektrischen Stuhl jemand hinsetzen. Schwierig, oder? Die Barmherzigkeit und Gnade der Sünde in der Erlösung. Okay, ihr merkt, also das ist wirklich kein einfaches, aber ich meine nicht ein unklares Thema. Ich denke nicht, dass es das Problem ist trotzdem aber Unwissenheit, und auch aus Unwissenheit resultiert Ungehorsam. Und darum lasst uns von der Schrift versuchen, einige Dinge klarzustellen. Also, so viel zur Hinführung. Oh, jetzt, die Uhr ist gewandert. Ich habe gerade geguckt, wo ist das weg? Die ist da oben. Irgendwann ist sie ganz oben beim Herrn. Ich erinnere euch an 6 Punkte, die ich euch letztes Mal kurz vorgestellt habe und damit in diese Verse hineingekommen sind. 6 Punkte, die uns helfen, diese kompakte Wahrheit zu fassen. Ich werde sie nicht einzeln erläutern mehr, sondern einfach nur erinnern, was da steht. Erstens, wir haben einen Befehl. Ja, Vers 13 haben wir einen Befehl, ordnet euch unter. Das ist ein Befehl. Kein Vorschlag, ein Befehl. Keine Bitte, ein Befehl. Ein Imperativ. Ordnet euch unter. Und als Kinder des Gehorsams, was muss man sagen? Ja, Herr, mach mal. Nee, aber weißt du, Jesus, was verlangst du? Manchmal sind wir so wie die Jünger. Merkst du nicht, dass alle dich bedrängen? Was kommst du mit so einer komischen Frage oder mit so einem komischen, hast du keine Ahnung, bist du blind, siehst du nicht die Welt, siehst du nicht die Politik, siehst du nicht die Könige, siehst du nicht die Polizei, siehst du nicht, was alles passiert. Und dann sagst du, wie kannst du nur so denken? Jesus, mach mal deine Augen auf. Kennst du nicht Hitler? Kennst du nicht Stalin? Ich sag mal, die schon gestorben sind, ohne die Leben zu verhunzen. Kennst du sie nicht? Jesus, wie kannst du dann nur so was sagen? Manchmal machen wir genau das. Als ob der Herr der Herren, der König aller Könige, der allwissende Gott nicht weiß, was er von uns verlangt. Ordnet euch unter. Erstens Befehl. Zweitens das Ausmaß. Allen menschlichen Einrichtungen. Das Ausmaß ist allen. Nicht ein paar. Nicht den drei. Nicht einer. Nicht den Guten, nicht den Superguten, ordnet euch allen. Das Ausmaß ist, hast du eine Wahl? Nein, allen. Auch den Bösen? Auch den Bösen? Ja? Ja, ein paar nicken, die Entschlossenen. Die anderen wissen nicht, ob sie das Zeugnis ablegen, sonst steht es ja beim Herrn fest. Auch allen, ja, allen, auch den Bösen. Auch den Ungehorsam, auch den Ungehorsam. Das ist das Zweite. Das Dritte, das Motiv. Warum? Um des Herrn willen. Das ist das Motiv. Das machen wir für den Herrn, weil wir seine Kinder sind und weil wir einen Auftrag haben. Und weil das unser Auftrag ist vom Herrn, machen wir es für den Herrn. Er will es, wir tun es. Ja, um des Herrn willen. Das ist das Motiv. Der Grund, warum der Herr es will, wird uns auch gesagt. Denn so ist der Wille Gottes, Vers 15, dass durch das Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen gebracht wird. Gott will auf diesem Weg die Unwissenheit der Unverständigen sie bloßstellen, sie strafen und sie mundtot machen. Er will sie so, darf ich sagen, das Maul stopfen, auf diese Art und Weise, indem wir dem Willen Gottes gehorchen und Gutes tun. Nicht Böses, Gutes. Das ist der Grund. Die Haltung, in der wir das tun, wird uns in Vers 16 gegeben. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben. Das ist die Haltung. Wir sind frei, aber wir nutzen diese Freiheit nicht aus, um unsere fleischlichen Begierden der Bosheit auszuleben und zu rebellieren. Das ist nicht die Haltung. Die Haltung ist als Freie. Und dann die Zusammenfassung von allem, die Quintessenz, was unser Auftrag ist, ist: erweist allen Ehre. Und das in verschiedenster Art und Weise. Wir haben die Ehre zu erweisen, indem wir die Bruderschaft lieben. Wir haben die Ehre in der Art und Weise zu erweisen, Gott gegenüber, dass wir ihn fürchten, gegenüber ihm dementsprechend mit Gottesfurcht leben. Und wir haben die Ehre in der Weise zu erweisen, dass wir die Könige ehren. Und spätestens hier klickt es aus bei vielen. Ich kann doch keinen bösen König, Politiker, Machthaber, wie auch immer, kann ich doch nicht ehren. Und ich will euch schon an dieser Stelle nur kurz so viel sagen. Ehren bedeutet nicht anbeten. Ehren bedeutet nicht huldigen. Ehren bedeutet nicht sagen, oh, du bist aber klasse. Oh, ich finde dich toll. Ich gebe dir Ehre. Ehre bedeutet nicht auf Fahnen tragen. Ehre bedeutet nicht seinen Namen an die Stirn schreiben oder ein T-Shirt drucken. Kein Wahlprogramm für ihn treiben. Was Ehren nichts anderes bedeutet als hier schätzen. Im Griechischen eigentlich ihn schätzen. Nicht gering schätzen kann man auch anders übersetzen. Das heißt, ihn seines Standes, wo er steht als König, dementsprechend mit dem umgehen, er ist König. Geh mit ihm als König um. Das heißt, so wie du mit ihm redest, rede mit ihm nicht, als ob dass der Eisverkäufer um die Ecke ist oder der Kartoffelverkäufer, nichts gegen die, ist ein König. Rede mit ihm nicht wie mit deinem kleinen Kind, du Idiot, du hast nichts verstanden, du bist aber dumm, ist ein König. Geh mit ihm so um, wie man mit einem König umgeht. Ich will es anders formulieren. Was Ehren bedeutet ist, respektiere ihn. Schwer. Können wir das als Menschen tun? Wisst ihr, wozu wir wiedergeboren sind? Wisst ihr, wozu wir den Heiligen Geist bekommen haben? Für diese schwere Aufgaben. Denn da, wo die menschliche Kraft und menschliche Verstand und menschliches Gerechtigkeitsempfinden aufhört, da beginnt der Geist in uns zu wirken, wenn wir ihn lassen. Aber wir sagen, nee, das ist ungerecht, das ist nicht recht und dem Heiligen Geist keinen Raum geben, dann wird es schwer. Aus eigener Kraft, wie gehen wir mit dem Bösen um? Wir bekämpfen Böses mit Bösen. Scheltwort mit? Scheltwort. Ungerechtigkeit mit? Gerechtigkeit. Nee. Was sagt die Schrift? Vergeltet Böses? Mit dem Guten. Wie? Ja, welches Böses müssen wir mit Guten vergelten? Gibt es ein Ausmaß? Die Schrift ist da klar. Jedes Böse mit Guten vergelten. Oh, schwer? Absolut. Darum bedarf es Neugeburt, da bedarf es des Geistes Gottes, dafür bedarf es des neuen Lebens. Dafür bedarf es 2 Jahre Forschen mit Petrus, was wir sind und haben. Nein. Und ich habe heute mir echt Zeit genommen und habe mich vorbereitet, um euch zu zeigen, was dieser Respekt bedeutet. Und ich werde euch Beispiele bringen. Ich werde euch einen Paulus zeigen. Bei Jesus könnten wir ewig bleiben, aber ich begnüge mich erstmal auf Paulus. Nein, ich werde euch etwas zu Jesus sagen, machen wir so, beim höchsten Anfang. Dann zeige ich euch Paulus und dann zeige ich euch Daniel. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Neuen und ein Beispiel aus dem Alten Testament. Wie geht man mit bösen Regierungen, mit antigöttlichen Systemen, mit feindlichen Systemen, mit gotthassenden Systemen, wie ehrt man da den König? Was bedeutet das? Wie respektiert man sie? Und ich staunte darüber. Und ich dachte, wir müssen das lernen. Und unser Zeugnis wird nicht die Kraft haben eines Daniels oder eines Paulus, wenn wir das nicht in dieser gleichen Gesinnung tun. Es wird keine Kraft haben. Der Geist Gottes wird sich nicht dazu stellen können. Darf ich so sagen? Dann können wir proklamieren, was wir wollen. Bekennen, wie viel wir wollen. Keine Veränderung. Die werden nur noch mehr uns hassen und mehr gegen uns kämpfen. Lasst uns, ich gehe einen Schritt oder ich gehe den Weg mit euch und möchte euch diese Beispiele, wir gehen in den Text und vom Text in die Schrift, okay? Lasst uns keine Zeit verlieren. Vers 13, ordnet euch unter. Der Begriff, wir können das auch übersetzen, unterwerft euch. Und dieser Begriff ist ein rein militärischer Begriff. Also die Verwendung von dieser ist ein Fachbegriff in der Militärsprache. Hat man damals zu den Soldaten gesagt, dass sie sich den Befehlshabern unterstellen sollten. Sie ziehen in einen Krieg und dann, der eine hat keine Lust, der andere hat Angst, der andere Wehwehchen, der andere keine Ahnung, und Gehorsam leisten. Das ist ein militärischer Begriff, der sogar hier von Petrus verwendet wird, um uns da diese Unterordnung deutlicher zu machen. Unterwerft euch, das ist ja nicht nur ordnet euch unter, das ist das noch schärfer, unterwerft euch. Ich muss darüber schmunzeln, das heißt, unterwerft euch und nicht unterwerft sie. Versteht ihr? Wir sollen uns unterwerfen und nicht wir müssen sie unterwerfen. Merkt ihr das? Nicht kämpft sie und unterwerft sie unter den Willen Gottes. Kämpft den guten Kampf, unterwerft sie. Wer vermag allein sie zu unterwerfen? Der Herr, wenn er in seiner Gnade sie heimsucht. Da werden sie sich beugen. Ich werde euch da hineinnehmen und euch zeigen, wie der Herr Nebukadnezar unterwarf und welche Rolle Daniel und seine Freunde da gespielt haben. Und wenn der Herr es wollte, dann hat er ihn unterworfen. Der hat ihn eingesetzt, den Schlimmsten aller Schlimmsten damals, und hat ihn wieder abgesetzt und hat ihn wieder eingesetzt. Aber interessant ist, den Weg zu sehen, wie er und was er mit ihm getan hat und wie ihn vorbereitet hat. Und ich werde Nebukadnezar sehen im Himmel. Ich glaube, er hat sich bekehrt. Dieser böse, böse, böse König. Ja? Aber mal dahin. Bin gespannt. Eine der vielen Spannungen, die ich aushalten muss, bis ich im Himmel ankomme. Ja? Aber ich glaube mit ein paar Brüdern zusammen, dass wir Nebukadnezar sehen werden. Weil er durch einen langen Weg der Läuterung zur Erkenntnis des herrlichen Gottes gekommen ist. Also, wenn es heißt, unterwerft euch allen menschlichen Einrichtungen und Ordnungen was ist das Schwierig, wo ist die Schwierigkeit? Wir denken natürlich an, darf ich so sagen, vielleicht nicht unbedingt an unsere Obrigkeiten, denn ehrlich gesagt haben wir es noch recht gut. Und wenn, dann meckern wir wirklich auf sehr hohem Niveau und wir sind Meister drin. Ja? Und würde uns um 50% besser gehen, würden wir immer noch irgendwas finden, wo wir sagen, das funktioniert nicht, das ist schlecht. Ja? Das ist Mensch. Also im Vergleich zu anderen Regierungen und Staatsgewalten. Wer musste heute Angst haben, seine Bibel hierher zu bringen? Wer hat Angst gehabt, okay, wenn ich heute herkomme, könnte mein letzter Abend gewesen sein. Versteht ihr? Sowas kennen wir nicht. Wir reden und danken Gott dafür und haben keine Ahnung, für was wir da danken, weil wir das niemals nachfühlen. Das ist für uns selbstverständlich. Und statt das darüber danken, meckern wir über die Dinge, die wir eben nicht haben, weil sie uns aber rein rechtlich zustehen oder keine Ahnung. Lohnsteuer wieder erhöht, Katastrophe. Ich will euch sagen, wenn das gesagt wird, dann erinnern wir uns, da gibt es einen Hitler oder gab es einen Hitler. Wie konnte man da unter dieser Zeit? Oder da gibt es eben einen, darf ich von den Toten reden, ja? Da war ein Stalin. Wie haben die Christen diese Worte damals leben können und das für sich in Anspruch nehmen? Wie konnte man das von ihnen erwarten? Und nicht wenige Christen sind dann in den Untergrund und haben im Kampf gekämpft, ihr wisst Bescheid. Darf ich euch sagen, als Petrus diesen Brief schrieb, was für eine Zeit es war? Da ist ein König an der Macht, der Gottesverehrung beansprucht. Könnt ihr euch das... Also, der sagt, ich bin Gott, betet mich an. Wir werden das bei Daniel sehen, genau das Gleiche passiert nämlich dort auch. Und da können wir sehen, was er macht, was er nicht macht. Aber hier, wisst ihr, wie die Christen es damals ging? Sie wurden benannt als Übeltäter, haben wir im Vers 12 gelesen. Die euch als Übeltäter von euch reden, als Übeltäter, was bedeutet das? Die Christen damals galten politisch als politische Feinde. Das war eine Bedrohung für die Politik. Warum? Weil sie sagten, wir haben einen anderen König. Wir sind ein Bürger nicht von dieser Welt. Heute können wir das so sagen und einigermaßen, darf ich sagen, die Merkel wird es verstehen. Oder sagen, die anderen sagen, ja, irgendwelche Spinner. Damals, nicht so einfach, wie wir haben einen anderen König gehabt, einen anderen König. Bis dahin Verweigerung des Militärdienstes und all diese Dinge, die die Christen tun oder eben nicht tun, dass für jeden Christen hieß, politisch seinen Glauben zu leben, äußerst Schwierigkeiten bekommen. War nicht einfach. Und ein Soldat wurde an Paulus gekettet, richtig? Wisst ihr, wie viele sie ausgetauscht haben da? Weil jedes Mal, wenn sie einen gekettet haben, ein paar Monate später, also Wochen später, hat er sich bekehrt, musste der Nächste hin. Sogar, dass es heißt, ganz Prätorium hat sich bekehrt. Also die sind da reihenweise zum Glauben gekommen. Das war politisch sehr gefährlich, sehr schwierig. Gab es Konsequenzen. Religiös waren sie absolute Bedrohung. Sie waren die damaligen, wie nennt man die nicht an Gott glauben? Atheisten. Die waren die damaligen Atheisten. Warum? Weil sie gesagt haben, es gibt keine mehrere Götter. Es gibt keine Götter. Es gibt nur einen Gott. Die Römer haben gesagt, ihr habt euren Gott. Ja klar, es gibt ja Gott der Juden. Weil wir aber, es gibt noch den Gott und den Gott und noch den Gott und der Kaiser ist auch noch ein Gott. Es gibt viele Götter und jeder Gott muss für das angebetet werden, was man haben will. Erfolg, Krieg, Fruchtbarkeit, egal was, ja, für alles hatten sie eine Gottheit. Die kommen und sagen, nein, es ist alles Götzendienst, es gibt nur einen Gott, der Kaiser ist kein Gott. Das gab große Schwierigkeiten, das waren die Atheisten pur. Dann, die waren eine große Bedrohung, nicht nur für die Religiosität. Da war in dieser Zeit viel, wie nennt man das, jeder hat seinen Glauben, jeder darf diesen Glauben leben. Kein Problem. So wie heute, ja? Alles, jeder hat seine Berechtigung. Ihr könnt euren christlichen Glauben leben, ihr könnt ihren muslimischen Glauben leben, Buddhisten und so weiter. Kein Problem. Christen kamen und sagen, nee. Und kommen und sagen, es gibt nur einen Weg. Also, politische Bedrohung, religiöse Bedrohung, wirtschaftliche Bedrohung. Das hat manchen ihr Geschäft gekostet. Als Paulus nach Ephesus kam, der Aufstand der Schmiede. Die Leute kauften keine mehr Statuen von der Göttin, wie heißt die? Diana. Sie kauften nicht mehr, sie gingen pleite, sie machten einen Riesenaufstand. Die wollten sie töten, voller Hass. Geschweige von den dämonischen Angriffen, von der dämonischen Bedrohung. Was ich euch damit sagen will, der Kontext von Petrus' Brief und von dem der Zeit, wo Petrus das schreibt, ist weit mehr als das, was wir heute erleben. Also wenn man sich beschwert, dann können wir da sagen bei Petrus. Aber mir scheint, das reicht uns nicht. Das hilft uns nicht zu sagen, okay, wenn es damals so extrem war und Petrus das schon geschrieben hat, dann wie viel mehr müssen wir unter einer recht... humanen Regierungen uns unterwerfen. Mir scheint, dieses Argument zieht nicht. Aber ich sage es trotzdem, weil es wahr ist. Die Christen wurden verleugnet und verrufen als zum Beispiel Kannibalen. Man sagt, ihr seid diesen Kannibalen. Nicht hingehen. Sie essen Menschen. Weil sie sagen immer, das ist der Leib Christi und das ist das Blut Christi. Sie trinken Blut da von ihrem Guru und sie essen sein Fleisch. Das sind Kannibalen. Ging rum in der ganzen Welt. Christen sind Kannibalen. Nur um ein Beispiel euch zu geben. Oder man hat gesagt, da ist irgendwie komisch, das ist so Inzestgeschichte da. Alle sind Brüder und alle sind Schwestern. Wer weiß, was da passiert. Alle Schwestern. Christus allein ist ihr Bräutigam. Ich greife jetzt nur ein, zwei Sachen raus. Kirchengeschichtlich gibt es genug Material, könnt ihr nachlesen und schauen, wie man mit Christen umgegangen ist, wie man sie bezeichnet hat, wie man mit ihnen umgegangen ist. Freunde, der Kontext ist, da haben wir heute noch recht, recht gut. Da haben wir es noch angenehm. Das Prinzip ist, oder der Befehl ist, ordnet euch unter. Aber dann kommt, ja, aber es heißt doch, man muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen, gell? Und jetzt kommt das Erste, was ich euch sagen möchte. Nichts Neues, aber wichtig. Wer hat denn die Ordnung gegeben? Wer hat denn die menschliche Ordnung eingesetzt? Geht mal in Römerbrief Kapitel 13, ganz kurz. Römer 13, eine etwas ausführliche Variante, das, was wir im 1. Petrus 2 haben. Ich lese nur die ersten zwei, drei Verse. Zwei Verse müssen reichen. Jede Seele, jedes lebende Wesen, nicht nur Wiedergeborenes, aber auch nicht Wiedergeborenes. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Erdenordnung Gottes. Die widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Das heißt, wenn ich mich mal einer staatlichen Ordnung, egal wie gut und schlecht sie funktioniert, wenn ich mich ihr widerstehe, wenn ich sie nicht akzeptiere, wenn ich gegen sie rebelliere, gegen wen rebelliere ich? Was sagt die Schrift? Darf ich dich fragen, kannst du das in der Schrift lesen gerade nochmal? Was steht da? Wer dem widersteht, widersteht gegen Gott. Ist das uns klar? Als Kinder des Gehorsams, ist es richtig, dass wir Gott verherrlichen, indem wir seinen Willen widerstehen? Wenn Gott die staatlichen Mächte eingesetzt hat und wir gegen die staatlichen Mächte rebellieren, gegen wen rebellieren wir dann? Gegen Gott. Die Frage müssen wir beantworten, das wird uns helfen. Warum hat er die staatlichen Mächte eingesetzt? Gell? Die nicht Wiedergeborenen, die nicht Geistlichen, nicht Heiligen. Warum hat er das gemacht? Das ist notwendig. Wir müssen mal kurz darüber nachdenken, aber nur so viel. Sonst können wir hier nicht sitzen. In dieser bösen Welt würde nichts mehr funktionieren, wenn Gott nicht so eine Ordnung schaffen würde. Darf ich an dieser Stelle auch schon mal so viel sagen? Wisst ihr, was das Problem ist? Nicht die menschliche Ordnung, die Gott eingesetzt hat, sondern die Menschen. Das Problem sind nicht die Ordnung, das Problem sind nicht die Könige, das Problem sind nicht die Statthalter, das Problem sind die diese Ämter besetzen. Das ist das Problem. Das eine Ordnung eines Königs. Deswegen schreibt Petrus nicht, ordnet euch Nero unter. Dann, spätestens dann gehen die Lichter unter, das war's. Man ordnet sich nicht Nero unter. Man ordnet sich keinen Menschen unter. Man ordnet sich einer Ordnung unter. Und diese Ordnung ist wichtig, ist von Gott gemacht. Hat er gemacht. Und noch viel wichtiger, die Schrift sagt, ordnet euch diese Ordnung. Und wenn du das nicht machst, machst du es gegen Gott. Kannst du beten und singen, wie viel du willst. Da lebst du gegen den Herrn. Habe ich nicht erfunden. Hätte es gern anders. Und da ist natürlich die Gefahr, man kann nicht sagen, ich bin nicht von dieser Welt, ich bin ein Mitbeisaßen, mir gilt das alles nicht. Und dann kommt der Herr und sagt, doch, Okay, du bist meiner, ja, ich bin dein König, ja. Weißt du, was ich als dein König will, dass du, wenn du als Beisitzender lebst, diese Ordnung annimmst? Das ist, was der Herr will. Nicht, was ich will, nicht, was Petrus will, nicht, was Paulus will, was der Herr will. Warum? Das hat was mit dem Weg und der Art und Weise, wie Gott Menschen rettet. Also, von Gott geschaffen. Nochmal, das Problem sind die Menschen. Und selbst wenn die Menschen, die die Ämter besetzen und an diesen Schnittstellen sind und diese Ehre bekommen und sie abgrundtief böse sind. Jetzt kommt ein Punkt, wo ich euch zeigen möchte, an dieser Stelle nicht. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich euch zeigen möchte, was bedeutet sie mit Respekt zu behandeln. Darf ich euch fragen, wer ist schlimmer? Hitler oder der Teufel? Wer ist schlimmer? Müsst ihr jetzt überlegen. Nicht der Hitler. Der war nur ein Handlanger, richtig? Von wem? Von dem Teufel. Wie viele Menschen hatte Hitler auf dem Gewissen? Wie viele Menschen hat der Teufel auf dem Gewissen? Wer ist ein Lügner von Anfang an? Wer ist der, der zuerst die Kinder Gottes hasst und sie verfolgt und sie tötet? Versteht ihr? Also, mit welchem Respekt müssen wir dem Teufel begegnen? Kein, gell? Wir lachen ihn aus, so wie im Mittelalter malen wir so einen Dreizack und einen Ziegenbock und das, was heute so als Gruseln, Figur, der Ziegenbock mit Hörnern und mit so einem Dreizack, ihr kennt das, ja? Kindern Angst eingejagt, das war damals die Art und Weise, sich über den Teufel lustig zu machen im Mittelalter. Man hat ihn ausgelacht. Man dachte, wenn man ihn auslacht und darüber lacht, dann ist es nicht mehr so schlimm. Dann jagt er uns keine Angst mehr ein. Philipp hat über den Text gepredigt. Ich kenne die Predigt nicht, aber mit Sicherheit hat er auch darüber gesprochen. Geht mal in Judas mit mir. Judasbrief, Kapitel, kein Kapitel. Ja, Vers 8. Ist die Rede, Warnung von Irrlehrern, von gottlosen Menschen. Und er beschreibt und warnt sie von Irrlehrern, von wirklich Menschen, die Gott hassen, die gegen ihn leben und das Volk Gottes bedrohen. Und er nennt Charakteristika, er zeigt, wie kann man sie erkennen. Und ich seit, ich weiß nicht wie lange, ein Jahr da, keine Ahnung, auf jeden Fall eine längere Zeit mit dem Philipp durch den Judasbrief und habt ihr die Kennzeichen gesehen, was Irrlehrer, falsche Lehrer ausmacht. Und schaut mal, was er unter anderem sagt. Vers 8. Ebenso aber befleckten auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Was macht sie aus? Was kennzeichnet sie? Herrschaften verachten, Herrlichkeiten lästern. Von welchen Herrlichkeiten, Herrschaften redet er? Alles, was an Ordnung, an eine Ordnung, an Ranordnung ist, da ist. An gewisser Herrlichkeit, König zum Beispiel. Gleich geht es noch weiter. Das ist absolut egal. Ich bin mein eigener Herr. Niemand hat mir was zu sagen. Kennzeichen, Menschen, die gottlos sind, die sich Gott nicht unterordnen, sie hassen Herrschaften, sie hassen Ordnungen, sie hassen Menschen, die über ihnen sind, sie hassen sowas. Sie hassen Unterordnung. Das mögen sie nicht. Das ist Fleisch durch und durch. Und ein Kennzeichen, nicht wiedergeborener, gottfeindlicher, sogar Irrlehrer sagt, sie hassen Herrschaften, verachten Herrlichkeiten und lästern sie. Und das jetzt kommt, sie reden schlecht über sie. Und jetzt, guckt mal, Vers 9. Michael, wer ist Michael? Judas sagt, der Erzengel. Könnt ihr euch vorstellen, dass es gibt Herrschaften und Gewalten im Himmel und auf der Erde, gell? Und alles wird doch unter die Füße des Herrn gegeben, richtig? Herrschaften und Gewalten, wenn die Bibel darüber redet, sagt, es gibt eine Ordnung in der Engelswelt. Es gibt Engel, die müssen die Fußarbeit tun, Fußvolk sozusagen. Es gibt Engel, die sind einen Rang höher. Es gibt Engel, die dirigieren eine Armee. Und es gibt Engel, die sind in der Armee und die müssen sich unterordnen. Und es gibt Engel, die haben so eine hohe Herrlichkeit, die sind bei Gott vor dem Thron und schützen Gottes Thron vor der Herrlichkeit. Wisst ihr, wer einer solcher Engel war? Der Satan, der Teufel. Könnt ihr euch vorstellen, er war einer der höchsten Engel. Okay? Wahnsinnsamt, gell? Und wie geht Michael, der Erzengel, ebenfalls einer von sehr, sehr hohem Rang, wie geht er mit dem Satan um? Er sagt, du Idiot, wer bist du denn? Schaut mal, was Judas sagt. In Bezug, er sagt, woran erkennt man Menschen, die Gott, gegen Gott rebellieren? Irrlehrer. Sie verachten Herrlichkeiten, sie verachten Herrschaft. Und jetzt bringt er das extremste Beispiel, das man haben kann. Da taugt kein Hitler mehr, da könnte nicht mit Hitler kommen. Wie hieß der italienische? Mussolini oder wie hieß man? Mussolini. Kein Stalin, nicht mal ein Nebukadnezar. Niemand kommt daran. Ihr könnt jetzt keinen mehr aufbringen. Kein Argument zieht mehr. Ihr könnt sagen, aber der war, guck mal, was der gemacht hat. Wie geht das? Nee, zählt nicht mehr. Hier kommt es mit dem Schlimmsten. Und der Schlimmste sagt, und dem Schlimmsten, also Erzengel Michael, der von Gott ausgesandt, der Stellvertreter des Volkes Gottes, das ist Michael, der sich für Gottes Volk verwendet, für die Ringe, Botschaft bringen, all das. Ein hoher Engel. Und der sagt, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt, Wortwechsel, um den Leib Moses hatte, ein lästerliches Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Seht ihr das? Sagt der Michael, oh Teufel, ich ehre dich, du hast ein hohes Amt, ich respektiere dich. Sagte alles nicht. Aber was machte er nicht? Er redete nicht ein lästerliches Wort. Er sagte nur eins, der Herr richte dich. Der Herr wird dich vernichten. Der Herr wird dich bloßstellen. Der Herr wird dich lästern. Ich nicht. Der Herr. Sein ist die Rache, spricht der Herr. Nicht die Rache des Erzengel Michaels. Er kämpft nicht mit dem Engel und sagt, jetzt sage ich dir meine Meinung. Was für ein Trottel bist du denn? Wie konntest du es nur tun? Das ist respektvoll. Das ist nicht anbeten, das ist nicht tolerieren, das ist nicht gutheißen, das ist nicht umarmen, das ist nicht sagen, ah ja, ich muss mich halt unterordnen. Nein, das ist respektvoll. Im Entsprechen der Herrschaft, entsprechen der Herrlichkeit, die diesem Geschöpf zugeordnet ist. Und zwar von wem? Von Gott. Denn der Teufel ist immer noch von Gott eingesetzt. Als was? Als der König, als der Gott dieser Welt. Warum? Um ein Ziel zu verfolgen. Er ist immer noch in Gottes Auftrag unterwegs, ob wir es glauben oder nicht. Nämlich die Bösen zu richten und zu verdammen und zu strafen. Ein Handlanger Gottes. Und der Erzengel Michael weiß das. Und er sagt nur eins, gib mir Mose. Er sagt, nö, wer bist du? Er lästert, er lügt, er brüllt. Was macht Michael? Wagte nicht ein lästerliches Wort zu sagen, sondern mit Respekt sagt er, der Herr schelte dich. Versteht ihr das? Spürt ihr den Unterschied? Umgang mit, nochmal, sorry, wenn ich mich so ereifere. Wir reden hier nicht von irgendeinem bösen Staatsmann, der Christen verfolgt, der eine falsche Religion fördert oder sonst irgendwas. Wir reden hier vom Teufel persönlich. Man unterwirft sich nicht unter den Teufel, man unterwirft sich unter Gott. Ich möchte euch ein, zwei Beispiele geben, okay? Das ist eine wichtige Lektion. Ich habe am Anfang gesagt, dass Jesus in diese Welt kam. Das Evangelium zu verkündigen, hat er kein politisches Programm gehabt. Er hat sich auch nicht mal da eingemischt. Er hat nicht angefangen zu reformieren und zu verändern und sagen, das ist ungerecht, die Steuer ist aber zu viel. Hat er das gemacht? Ich habe es letztes Mal kurz erwähnt, als man von ihm die Steuer verlangt hatte. Was hat er getan? Hat sie gezahlt. Zwar cool gezahlt, aber gezahlt. Freunde, müsste er zahlen als der König der Welt? Nein. Hat er sie trotzdem gezahlt? Ja. Er sagt, geben wir denen, was sie wollen. Wir spielen das Spiel mit. Wir machen das. Wisst ihr, wer für die Steuer im Tempel verantwortlich war? die Sadduzäer. Das waren die Verwalter des Tempels. Sie waren Betrüger durch und durch. Betrüger durch und durch. Die wollten sich an allem bereichern. An allem. Du konntest nicht irgendein Geld hinbringen. Die sagten, oh, das ist vom Kaisergeld. Da ist ein Kaiser drauf. Können wir nicht, ist unheilig. Nehmen wir nicht. Also du musst unser Geld nehmen. Das ist heilig. Und dann machen sie halt einen echt üblen einen Wechselkurs. Ihr wisst, was ich sagen wollte, gell? Ich weiß nicht, ob es gerade passt oder nicht. Einen absolut unverschämten Wechselkurs. Weil man nirgendwo sonst ein Tempelgeld kriegen konnte. Brachte man Tiere? Oh, müssen sie inspizieren als Priester. Oh, guck mal, Fleck, oh, irgendwas an der Leiste, oh, da ist der dritte Wirbel kaputt. Nee, konnte nicht nachweisen. Der Priester sagt, kauf unsere Tiere, die sind perfekt. Was kosten sie? Das Fünffache. So haben sie sich bedient. Jetzt kann man sagen, diese Tempel haben sie zu einer Räuberhöhle gemacht, gell? Was können wir sagen? Zahlen wir keine Steuer mehr. Jesus zahlt. Lass uns aus Zeitgründen ein bisschen schneller gehen. Als sie ihn angeklagt haben, war das zu Recht? Absolut unzurecht. Als sie kamen, ihn gefangen zu nehmen, was passierte? Hat er rebelliert? Protest gemacht? Einen Aufstand gemacht? Er sagt, das ist nicht gerecht, was seid ihr für... Nein, er ging mit, oder? Und was wollte Petrus? Kämpfen. Zog das Schwert. Und achtet mal, was sagt Jesus? Siehst du das Schwert? Petrus, wenn du das Schwert ziehst, weißt du, was passiert? Dann wirst du auch durch das Schwert umkommen. Warum? Denn der Obrigkeit ist das Schwert gegeben. Petrus, wenn du das machst, rechne, dass rechtlich Dinge passieren und die sind okay. Ziehst du es weg. Wer das Schwert zieht, muss durch Schwert sterben. Dem Staat ist das Schwert gegeben. Petrus, hör auf. Oh, schnell rein. Ich dachte, Jesus beschützt ihn. Jesus rebelliert nicht dagegen. Er ermutigt nicht. Nochmal, er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Jünger, die dürfen hier nicht kämpfen. Heute ist Feiertag, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich möchte euch etwas zeigen, was mich sehr... Zu Daniel kommen wir nicht, Daniel machen wir nächsten Mittwoch. Was ich mit euch mache bei Paulus, okay? Habt ihr so viel Zeit? Kurz, lasst uns mal Apostel Paulus anschauen. Ein Zeugnis aus dem Neuen Testament und dann nächste Bibelstunde wunderbar ein Zeugnis aus dem Alten Testament. Und wenn wir das gemacht haben, würde ich gerne noch einen Exkurs aus dem Kolosserbrief mit euch machen, was es bedeutet, sich der Regierung unterzuordnen. So klar, wie es da steht, weiß ich auch nicht mehr. Klarer geht's nicht. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir zum nächsten harten Brocken gehen. Sklaverei. Okay. Und wenn wir das haben, dann kommen die Frauen dran, die Armen. Mann, also es wird nicht leichter. Ja, wird nicht leichter. Deswegen muss ich ein bisschen Vorarbeit leisten hier. unsere Gesinnung in Gehorsam und priesterlichen Dienst schärfen und uns unter den Herrn unterwerfen. Apostelgeschichte. Geht mal mit mir, Apostelgeschichte 21. Ich mache einen kurzen, wirklich, ich bemühe mich, einen kurzen Durchgang durch dieses herrliche Buch zu tun, indem ich euch kurz das Leben des Paulus skizziere. Paulus kommt zum Glauben. Lebt für das Evangelium. Nur nebenbei ist es absolut interessant, wie Lukas neben all den Verkündigungen der Wahrheit, dass die Grenzen sowohl politisch, dämonisch, wirtschaftlich, geografisch, national, kulturell, dass nichts in der Lage ist, die Gemeinde aufzuhalten. Apostelgeschichte ist die Botschaft. Das Evangelium breitet sich aus, die Gemeinde wächst. Niemand kann es aufhalten. Dass Nikodemus sagt, nicht Nikodemus, sondern Gamaliel, wenn es Gott macht, dann können wir nichts ausrichten. Der hat es verstanden. Also macht's. Wenn es von Gott ist, wird es weiterlaufen, egal was ihr tut. Wenn es nicht von Gott ist, wird es ganz zusammenbrechen. Das ist die Botschaft oder die Intention der Apostelgeschichte. Paulus ist einer von diesen Werkzeugen, die Gott gebraucht, um dieses Evangelium voranzutreiben. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie Lukas immer wieder aufzeigt, dass Paulus oder Petrus und vor allem Paulus zu Unrecht gefangen geworden, zu Unrecht angeklagt worden, zu Unrecht, dass all die Beschuldigungen, die man gegenüber den Christen gegeben hat, die sind politisch gefährlich, wirtschaftlich gefährlich, all das entschärft er in der Art und Weise, wie in der Apostelgeschichte Geschichten uns vor Augen stellt. Er zeigt, guck mal, selbst die römischen Statthalter, die Könige, die haben immer gesagt, eigentlich finden wir keine Schuld. Lukas sagt, guck mal, waren Sie zu Recht im Gefängnis? Nee. Haben Sie irgendeinen Grund, einen Anlass gegeben, dass Sie zu Recht bestraft worden sind? Nee. Haben Sie einen Grund zur Lästerung gegeben? Nee. Die ganzen Geschichten sagen eigentlich, schaut mal, wie Sie gelitten haben unter Obrigkeiten, unter Könige, unter Herrschaften, die alles andere als konform waren, alles andere als den Willen Gottes erfüllt haben. Und trotzdem, wie Gott sie gebraucht hat und wie das Evangelium sich ausgebreitet hat. Und so erzählt er unter anderem von Paulus, Kapitel 21, wir machen einen Riesensprung. Paulus kommt zum Glauben. Habe ich das? Ja. Paulus kommt nach Jerusalem zurück. Es entsteht ein Riesentumult. Sie wollen ihn töten, sie wollen packen, schreien. Und zehren ihn und so weiter. Schaut mal Vers 31, lest mal mit mir ab da. Während sie ihn aber zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei. Also da ist einer von diesen Obersten, einer von denen, die die Aufgabe haben, Recht und Ordnung zu schaffen in einer Stadt. Ein römischer Beamter, der dem Kaiser diente, der Gott sich als Gott ausgab und so weiter. Ihr versteht, ja? Das ist einer von dieser Regierung. Und dann heißt es, der nahm sofort Soldaten und aus Hauptleute und so weiter kam. Sie haben Paulus da rausgerissen und sagen, was ist hier los? Um was geht's? Was macht ihr für einen riesen Tumult hier? So, sie greifen da ein. Nur nebenbei Schutz und Bestrafung kommt hier ins Spiel. Bei einer komplett korrupten und bösen Regierung. Trotzdem irgendwie da. Und jetzt, worauf ich hinaus möchte. Paulus wird gefangen genommen. Schaut mal, was passiert. Vers 37. Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten. Ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach, verstehst du Griechisch? Wisst ihr, warum ich das vorlese? Als Paulus gefangen wird, zu Recht oder zu Unrecht? Zu Unrecht. Kurz vom Töten steht er da. Die Soldaten holen. Was macht Paulus? Rebellieren, lass mich, legt sich auf die Straße und ich schleppe ihn weg. Mein Recht, Gott Israels, der wahre Gott, schreit darum, brüllt darum, kämpft er. Er steht da. Übrigens wie wer? Wie unser Herr. Stumm wie ein Lamm. Nee, man muss sich äußern. Man muss laut werden. Brüllen. Und worauf ich hinaus will, warum lese ich euch das? Und als Paulus eben die Lage, dann heißt es, fragt er den Obersten, darf ich reden? Seht ihr das? Was macht er? Darf ich was sagen? Oh, du kannst Griechisch? Ja, ich kann Griechisch. Und dann reden sie. Dann steht er auf und er redet Hebräisch. Oh, der kann auch Hebräisch. Das ist der Hammer. Das ist egal, das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, was macht er? Wie verteidigt er sich? Indem er sich wo unterordnet? Unter diesen Handelsobersten. Und er sagt, darf ich etwas sagen? Und wenn er sagen würde, darfst du nicht sagen. Na, was würde Paulus sagen? Aber ich, gell? Schreien würde er. Stumm. Versteht ihr? Darf ich was sagen? Ich bin in der Apostelgeschichte durch. Apostelgeschichte 22, Vers 25. Habe ich mir noch notiert. Ich dachte, das ist bestimmt auch was Gutes. Paulus wird ausgepatscht. Der Oberbefehlhaber nimmt ihn und lässt beiseite gehen. Und der Soldaten sagt, peitscht ihn aus, und damit ihr rauskriegt, was er verbrochen hat. Ist das gerecht? Nicht gerecht. Also ziehen sie beiseite, bringen sie weg und wollen ihn gerade geiseln. Schaut mal, was Paulus macht. Vers Vers 25. Als sie ihn aber für die Riemen ausgestreckt hatten, also sie langgelegt haben, und dann wollten sie gerade peitschen, da wehrte sich Paulus und kämpfte dagegen. Wisst ihr, wie oft er sich da so hatte auspeitschen lassen, steinigen lassen? Ein anderes Christentum, Freunde, ein anderes Christentum. Sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand. Ist euch erlaubt, einen Menschen, der Römer ist, zu geißeln, und zwar unverurteilt? Ich habe eine Frage. Dürft ihr einen Römer auspeitschen, ohne Grund? Oh, bist du ein Römer? Ja, ich bin ein Römer. Hey, die kriegen Panik. Das könnte ihr Amt, nicht nur ihr Amt, ihr Leben kosten. Denn in diesem übelst bösen System, korruptiert, dämonisch durch und durch, gibt es Recht und Gerechtigkeit. Und wenn einer zu Unrecht einen römischen Bürger geißelt, schlägt, kostet ihn das. Und wisst ihr, was Paulus macht? Er beruft sich auf sein Recht. Wie? Stellt eine Frage. Ist es Recht? Lässt er alles mit sich machen? Nein. Da, wo er Recht hat, nimmt er Recht in Anspruch. Aber in welcher Art und Weise? Ich habe eine Frage. Darf ich etwas sagen? Ich hoffe, ihr spürt, worauf ich hinaus möchte. Ist noch nicht fertig, ich bin gleich aber fertig. Apostelgeschichte 22, ab Vers 30. Am folgenden Tag aber, da er mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt sei, machte ihn los und befahl, dass der hohe Priester und der ganze hohe Rat zusammenkommen sollten. Also er holt alle hohe Priester und all diese Leute, die Chefs, die Herrlichkeiten, Hoheiten der Juden, und führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Paulus aber blickte den hohen Rat fest an und sprach, und jetzt hört mal zu, ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt, bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Die haben ihn einen verpasst. Fair? Nicht fair, gell? Und jetzt schaut mal. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Ja, ne, dann haben sie auch kein Blatt vom Mund, gell? Aber interessant wäre, ich würde dich schlagen. Nein, Gott wird dich schlagen. Trotzdem, du getüchte Wand. Und du sitzt da, du nach dem Gesetz zu richten und gegen das Gesetz handelst, befiehlst du mich zu schlagen? Du getüchte Heuchler. Gegen das Gesetz schlägst du mich. Paulus wird hier. Aber hallo, gell? Und jetzt schaut mal. Jetzt schaut mal mit mir das Wort. Die dabei standen aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Weißt du, wer dich hat gerade schlagen lassen? Das ist nicht irgendein Schriftgelehrter Pharisäer. Das ist nicht irgendein Sadduzäer. Das ist der hohe Priester. Und jetzt sagt Paulus was? Ist mir egal. Gottfeindlich, Jesus hassend, Jesus umbringend, die haben mir nichts zu sagen. Gell? Hätten wir gemacht. Wie sollen wir die respektieren? Kann ich nicht. Wir hassen sie. Jetzt schaut mal. Und Paulus sprach, ich wusste nicht, Brüder, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht. Reicht das euch? Spürt ihr den Kontext? Wer ist da? Einer, der ihn verklagt, der ihn tötet, der Jesus vor kurzem hat umbringen lassen. Ein korruptiertes, gottloses, religiöses System, das uns im Markus-Evangelium offenbart ist. Paulus redet und sagt, ihr seid getünchte Wand, ihr seid Heucheln, Lüge, Tote seid ihr. Und als er dann mitbekommt und einem sagt, weißt du, wer das ist? Das ist der Hohepriester. Was macht Paulus? Er sagt, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung gehabt, das ist der Hohepriester. Dann muss ich eine andere Haltung einnehmen. Dann heißt das, dann muss ich ihm gegenüber wie? Respektvoll umgehen. Versteht ihr, was ich meine? Also, ihr könnt keine Ebene runterbrechen, die schwieriger ist als die. Ich gebe euch den Teufel, ich gebe euch die Hohepriester. Wenn die Schrift lehrt, dass wir mit denen so umgehen sollen, ihr könnt mir niemanden bringen, wo ihr sagen könnt, ja, aber mit denen geht nicht. Ich nehme keinen. Geht nicht. Nicht ohne Grund suche ich euch diese schwierigsten Fälle aus. Da ist jeder Politiker und jeder Machthaber und jeder, wie heißen die Herrscher da, spielt keine Rolle. Die Diktatoren und wie sie alle heißen mögen, sind lächerlich und nichts dagegen von ihrer Boshaftigkeit, Verdorbenheit, Blindheit. Habt ihr noch ein, zwei Minuten Geduld? Ich will euch nur ein, zwei Stellen noch kurz zeigen. Apostelgeschichte 24. Der Punkt ist, ihr könnt jetzt komplett seine Verhaftung durchgehen und ihr werdet es ständig finden. Apostelgeschichte 24, vielleicht Vers 10. Paulus aber wiederum, jedes Mal, er wird vor Königen geführt, von Hohepriestern geführt, von Statthaltern geführt, ob das ein jüdischer König war oder ein römischer Statthalter war, spielt keine Rolle. Er wird immer vor hohe Leute geführt. Und liest man die Apostelgeschichte, wie er mit der umgeht. Übrigens, die haben nur nebenbei, die haben ihn ganz lange im Gefängnis haben verrotten lassen, weil sie immer gehofft haben, die zahlen sie aus. Also er kriegt Schmiergeld und die bekamen kein Schmiergeld und dann blieb Paulus. Hat Paulus demonstriert, rebelliert. Petitionen wurden da geschrieben. Zu Unrecht leidet unser Bruder im Gefängnis. Ich lese euch gleich eine Sache und dann mache ich Schluss. Vers 10 heißt, Paulus aber antwortete, nachdem ihm der Statthalter zu reden gewunken hat. Wisst ihr, wann Paulus geredet hat? Wenn es ihm erlaubt wurde, dann redet er mit Freimütigkeit und Klarheit. Aber er stand und hat die Regeln akzeptiert. Er hat die Ordnungen akzeptiert. Er hat die Ranghöhen akzeptiert. Und wenn er reden durfte, hat er geredet. Wenn er auf Recht Anspruch nehmen durfte, hat er auf Recht Anspruch genommen und sich auf den Kaiser berufen und dann ging es nach Rom. Und nebenbei als Sklave auf dem Schiff. Und wie hat er sich da als Sklave auf dem Schiff verhalten? Ein ganzes Schiff gerettet. Gell? Ich schließe damit. Ich könnte noch einige, es ist spannend, bei Paulus seine Verteidigung immer zu reden, gucken, wie er, in welcher Haltung er gegenüber Obrigkeiten, Statthaltern, Königen sich hingestellt hat. Er hat mit Respekt voll gesagt, oh König Agrippa, ich weiß, du liest gern die Bibel. Das ist war kein Schleimen. Glaub mir, Paulus war kein Schleimer. Er sagte, man muss Gott mehr fürchten, er fürchtet keine Menschen. Warum? Es war respektvoll. Ich weiß, du interessierst dich für den Glauben der Juden, gell, König? Ja, das tue ich. Also weißt du was? Respektvoll hat er mit ihm geredet und nicht du Heuchler. In dem Moment, wo er das sagte, wusste er nicht, dass der Hohepriester dann sofort Gang runtergeschaltet. Apostelgeschichte 9 und damit schließe ich für heute. Und hoffe, ihr habt Freude, mit mir nächsten Mittwoch Daniel anzuschauen. Das ist auch so herrlich. Und die Freunde, Feuerofen, Löwengrube, all die Geschichten, die von Kind auf kennen, ist genau unser Thema. Genau unser Thema. Wie verhält man sich mit sowas, in solchen schlimmen Situationen? Wie ehrt man den König Nebukadnezar, obwohl er verlangt, ein Standbild aufzustellen und ihn als König anzubeten? Wie geht man mit ihm respektvoll um? Hat von euch irgendein Regierungschef euch auf Todesstrafe befohlen, ihn als Gott anzubeten? Wer hat das erlebt oder wer steht jetzt unter so einem Dekret? Wenn jemand von euch sagt, ist schwierig, dann habt ihr keine Ahnung. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Vers 14. Wir sind in der Bekehrung des Apostel Paulus. Gell? Licht begegnet Jesus, einer dieser Pharisäer, einer dieser Heuchler war. Und jetzt schaut man Vers 14. Und hier hat er Vollmacht von den, Vollmacht von den Hohepriestern, sagt, von den Hohepriestern alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Königen, vor die Söhne Israels, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen verkündigen wird, bezeugen wird, reden wird, machen wird. Nein, das, was steht, ich habe ihn berufen, zu reden vor Königen und Kinder Israel, in dem, was ich habe ihn berufen, für mich zu leiden. Wie kommt Paulus zu diesem Zeugnis des priesterlichen Dienstes? Durch Leiden. Warum ist er da? Warum windet er sich nicht raus? Warum protestiert er nicht? Warum rebelliert er nicht? Warum? Weil das seine Berufung ist. Erinnert ihr euch an den Petrusbrief? Was ist unsere Berufung? Das ist Gnade bei Gott, oder? Für ihn zu leiden. Das ist der Kontext des Zeugnisseins, in Leiden und durch Leiden, Christus, das Evangelium vollkommen zu machen, zu bezeugen. Na, andersrum, wann kommt ihr schon mal vor solche Gelegenheiten? Wann konnte Paulus vor einem König reden? Vor Statthaltern? Vor Obrigkeiten? Das waren die. Das, was für uns als Katastrophen waren und Peinigungen und Niederlagen, waren bei Gott was? Missionsstrategie. Die Methode, wie er, Paulus, das Zeugnis, bis zu dem Kaiser in Rom. Und zwar auf Begleitung. Musste nicht mal ein Schiff buchen, nicht mal zahlen, wurde er sogar vom Staat finanziert. Wahnsinn, oder? So. Ich hoffe, ein Gespür. Unterwerfung und König ehren bedeutet nicht, ihn gut finden, bedeutet ihn nicht lieben, bedeutet ihn nicht verehren, bedeutet nicht ihn hochhalten, bedeutet ihn aber was? Mit Respekt behandeln, dem Stand entsprechend. Wir behandeln den Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd seinem Stand entsprechend, auch wenn wir seine Politik nicht mögen. Und wenn wir sie mögen, dann fällt es natürlich uns einfacher. Er ist ein guter Förderer unserer Schule. Guter Mann, mögen wir. Ist er gegen christliche Schule? Böser Mann. Kämpfen wir dagegen, demonstrieren wir. Wir begegnen unserer Regierung mit Respekt. Warum? Weil sie von Gott eingesetzt ist. Wie gehen wir aber damit um, wenn sie blöd ist? Was machen wir, wenn sie böse ist? Hab ein bisschen Geduld. Die Schrift sagt uns vieles da sehr, sehr klar. Hab mir die Notizen gemacht und Stück für Stück nehme ich euch da in den Willen Gottes mit hinein. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, dass du uns deine Gesinnung schenkst. In der Erniedrigung in diese Welt, in dem hohepriesterlichen Dienst, Verwendung für diese Welt, um diese Welt zu richten, zu retten, nicht zu richten. Hast du gesagt, ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Und nicht sie zu richten. Du wirst kommen und dann sie richten. Und dann werden alle Bösen gerichtet werden, die ihre Herrschaften verlassen haben, die ihre Stellungen verlassen haben, die ihre Herrlichkeiten verlassen haben, ihre Ämter verlassen haben und deinem Willen sich nicht unterwerfen. Du wirst sie richten und du bist der Richter, du allein. Herr Jesus Christus, du hast uns berufen, zu einem Zeugnis in dieser Welt zu sein durch unser Tun. Und ich bitte dich, Herr, gebrauche uns Christen mit dieser Gesinnung, dass wir ein Leuchter in dieser Welt sind, deine Herrlichkeit, deines Evangeliums, deine Gnade. Herr, dass wir die Ehre bringen, in der Art und Weise, wie du es tast, in der Art und Weise, wie deine Apostel das getan haben, deine Jünger. Herr, wie Paulus sich in diesen Dingen drunter stellte und respektvoll in Leiden ausharrte und somit das Evangelium bis zu uns gekommen ist, so bitte ich dich, Herr, unterweise du uns, lehre du uns, dass wir weise damit umgehen. Und dass wir das Evangelium nicht verlästern. Das ist mein Gebet, dass wir das Evangelium nicht verlästern. Herr, du sollst verehrt werden. In allem soll dir die Ehre sein und dargebracht werden. Auch heute am Abend, geh mit jedem Einzelnen, bewege das, was von dir ist, in ihren Herzen durch deinen guten Heiligen Geist und vor allem bestätige es durch Glauben. Amen. Dann Gottes Segen. Bis nächsten Mittwoch.